Viertens, Arabisch 4, die Botschaft an die jungen Männer über die Gefahr der Weltliebe. Also wir sind jetzt in Kapitel 2, Vers 14 am Ende. Ich habe euch, junge Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters, die auch die Liebe zum Vater ist. Ja. Da ist die Liebe des Vaters nicht in ihm, weil alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und das Großtun dieses Lebens, nicht aus dem Vater ist, sondern es ist aus der Welt. Und die Welt vergeht oder ist am Vergehen und ihre Lust. Aber wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Also vor dieser Weltliebe wird jetzt gewarnt. Interessant, dass die jungen Männer gewarnt werden. Das heißt, die in der Kraft des vollen Kraft des geistlichen Lebens stehen, gerade die werden vor Weltliebe gewarnt. Es ist interessant, dass gerade die anspricht. Nur die kleinen Kindlein, die sind behütet und beschützt, auf die passt man auf und so weiter, und die brauchen schon, dass man sich um sie kümmert. Aber gerade die stark sind, die sind auch gefährdet. Ja, ah ja, wir schaffen das schon, oder? Sind ja stark, oder? Sind hier gefährdet. Und er spricht hier das erste Mal von diesem großen Gefahr und von diesem großen Feind namens Welt. Und auf zwei Gebieten sind wir dieser Gefahr ausgesetzt, nämlich auf dem Gebiet der Ethik und auf dem Gebiet der Dogmatik. Oder? Auf dem Gebiet des Lebens und auf dem Gebiet der Lehre ist man der Welt ausgesetzt, denn die Welt hat auch hat eine gewisse Lebensweise und die Welt hat eine gewisse Lehre. Und die hat auch beides. Und wir dienen ja auch dem Herrn in der Lebensweise und in der Lehre. Deshalb ist es schon wichtig, dass wir auf den Apostel hier genau hören. Auch wir, nicht nur die Empfänger dieses Briefes dort. Also, die Dinge in der Welt, was in der Welt ist, die Dinge dieser Welt, er meint hier die Dinge, die von Sünde sprechen. Was in der Welt ist, er meint er nicht die schönen Schweizer Berge, die sind auch schön, aber das ist jetzt nicht das Thema. Ja. Das meint er nicht, was in der Welt ist. Er spricht hier die Welt als ein gottfernes System, als wo der Satan regiert. Das Land Ägypten ist ein Bild davon, ja, im Alten Testament. Das ägyptische Land, wo der Pharao regiert, oder? Das war auch ein System, ein geschlossenes System. Es gibt kein Außerhalb. Die Welt ist ein geschlossenes System. Und der Pharao hat seinen Leuten gesagt, den Israeliten gesagt, das ist eure Welt, bitteschön, hat er einen Kreis gezogen, ja, das ist Ägypten, das ist eure Welt und draußen gibt es nichts. Ist das klar? Und das war ihnen klar, oder? Und so hat er sie geknechtet, der Satan. Der Pharao, Entschuldigung. Hier ein Bild für den Satan. Der Herr Jesus nimmt ja dann auch dieses Bild auf Satan. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet, sagt er in Johannes 12. Also, die Welt, was er hier meint, sind also diese Dinge in der Welt, die von Sünde sprechen, die mit Sünde zu tun haben. Und er sagt, man kann nicht gleichzeitig ein Freund dieser Welt sein, diese Dinge in dieser Welt, die mit Sünde zu tun haben, und gleichzeitig ein Freund Gottes sein. Jakobus 4, Vers 4. Wisset ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Ja? Ihr Ehebrecherinnen, sagt er. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen. So geht's nicht. Man ist mit Gott verheiratet und dann tut man nicht noch, während man verheiratet ist, mit einer anderen buhlen, oder? Das wäre Ehebruch. Und dann begründet er, warum ist das gefährlich, diese Welt, oder? Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Übrigens, vorher hat er von der Bruderliebe geredet, oder? Liebt die Brüder, aber liebt nicht die Welt. Die Warnung wird jetzt begründet in Vers 16. Wenn jemand die Welt liebt, Vers 16, weil alles, was in der Welt ist, ist die Lust, das ist die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, das Großtun dieses Lebens. Der Hochmut wird manchmal übersetzt. Das Wort heißt einfach Großtun, stolze Tun dieses Lebens, oder des irdischen Lebens. Hier ist ein Wort im Griechischen verwendet, das heißt nicht das normale Wort für Leben, übrigens. Es ist nicht das Großtun des irgendwelchen Lebens, sondern Bios wird verwendet. Und Bios, Biologie kommt davon, oder? Das betrifft das irdische Leben. Also das Großtun des irdischen, dieses hiesigen Lebens. Stolz, der in diesem Leben existiert. Das ist gemeint. Das ist nicht aus dem Vater, sondern es ist aus der Welt. Wenn jemand also die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Die Liebe des Vaters, die vom Vater kommt, und die Liebe zum Vater, beides. Ja, also Vers 16, drei Dinge werden hier genannt, die Attraktionen der Welt, der Geist dieser Welt, das Denken dieser Welt wird in drei Teile oder in drei Punkten hier genannt. Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges oder stolzes Leben. Fleischeslust, das sind also Dinge in unserem Körper und in unserer Umwelt, und eben die das Vergnügen betreffen, die Lust des Fleisches ansprechen. Das Fleisch, mit dem meint er, das ist das diesseitige, das Aufgehen im diesseitigen Leben. Das Fleisch, das hat zu tun mit den irdischen Dingen, oder? Wir haben alle eine fleischliche Natur, so kann man sagen, also etwas, was mit dem wir mit dieser Welt in Verbindung treten. Das brauchen wir, das ist okay so, dass wir das haben, aber da liegt auch eine Lust drinnen, ja, und die muss richtig, die darf nicht falsch in die falsche Richtung gelenkt werden. Die Sünde ist nicht der Körper, und die Umwelt selber ist nicht die Sünde, sondern die Sünde ist in uns. Wir haben in uns eine Kraft, wir haben heute davon gesprochen, ihr kennt ja die Kraft, die zieht, die Tendenz zieht genau in diese Richtung. Deshalb ist es schon eine Gefahr. Da gibt es verschiedene Dinge, die uns reizen und verschiedene Situationen, die uns reizen. Ja. Mann und Frau sind verschieden gebaut, hier verschieden gepolt. Die werden auf verschiedene Arten gereizt, aber beide werden gereizt. Ja? Und es wird irgendwas angesprochen in uns, was dann widerhallt, oder? Der Mann wird über das Auge sehr stark verführt, und Auge und dann Denken, oder? Vom Auge her, vom Sehen zum Denken, und dann wächst das Verlangen. Das kann man steuern sogar. Ja. Aber wenn man es steuern kann, ist gut. Wir können es auch in die andere Richtung steuern. Ja. Die Frage ist also, was schaue ich mir an, beziehungsweise mit was fülle ich mein Denken? Bilder, die wir uns anschauen, die prägen uns. Ja. Wir leben in einer Zeit, die ganz stark vom Bild geprägt ist. Also wir leben in einer Bildzeit. Ja. Nicht Bildzeitung, ja, das auch. Aber Das ist die Bildzeit. Ja. Was steht da in der Zeitung? Holen Sie sich Ihre Meinung, oder? Holen Sie sich Ihre Meinung, ja, bitteschön. Brauchst du eine Meinung? Hol sie dir von der Zeitung. Bilder prägen uns, prägen unser Denken, prägen unsere Meinung. Ja. Und der Christ muss hier ganz gezielt sagen, nein, das mache ich nicht mit. Ich hole mir die Meinung von Gott. Ich präge mein Denken von Gott her. Ich lasse mir das da von daher prägen, nicht von der anderen Seite. Aber die Gefahr ist da, weil es uns so viel beschäftigt und weil es uns so viel begegnet. Bilder sind einfach, sprechen an im Gemüt, ja, sprechen die Empfindungen des Menschen an. Ja, über die Worte sprechen das Denken des Menschen an. Und kennt ihr, wie heißt der, Neil Postman, wie heißt dieses berühmte Buch, Wir amüsieren uns zu Tode, kennt ihr das? Ein Sozialkritiker aus Amerika hat in den 80er Jahren ein Buch geschrieben, das heute noch aktuell ist. Vor über 30 Jahren hat er das Buch geschrieben, und wenn man es liest heute, Man braucht nur statt Fernsehen den Computer einsetzen, Internet einsetzen. Und dann trifft es noch viel mehr zu, als was er geschrieben hat. Und er hat gesagt, unsere Welt ist in Gefahr. Er ist nicht Christ, oder man weiß nicht, ob er Christ ist, aber er bekennt sich nicht zu Christus. Also nicht offen jedenfalls. Und er schreibt, unsere Welt ist in Gefahr, weil wir haben unsere Kommunikationsmedien vom Wort umgestellt aufs Bild. Und jetzt haben wir verlernt zu reden und zu denken. Das Wort ist ein Kommunikationsmittel, das regt Kommunikation an, regt das Denken an. Und das Bild, das stimuliert, das regt unsere Feelings, auf Neudeutsch, ja. Unsere Gefühle und das Erlebnis und so weiter, das wird angeregt. Das Denken wird zurückgedrängt. Und Gott spricht das Denken an. Wenn Gott will, dass ein Mensch sich bekehrt, das Wort heißt Sinnesänderung. Haben wir schon gehabt, Buße heißt Sinnesänderung. Sinn ist der Nous, ist das Ding, womit wir denken. Der Sinn, mit dem wir denken, der Denksinn. Der muss geändert werden. Also wenn Gott will, dass ein Mensch sich bekehrt, spricht er das Denken an. Und deshalb verwendet er nicht Bilder, sondern das Wort. Ja? Worte, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu stark, wir haben ja Bildmedien, oder? Wir haben diesen Beamer, oder? Ich werde heute Abend was mit dem Beamer zeigen, ja? Aber ich werde hauptsächlich Wörter zeigen, nicht Bilder. Wenn wir Wörter zeigen, ist gut, aber wir müssen Acht geben, ja? Denn wenn der Mensch was vorgeführt bekommt, dann lehnt er sich zurück, wie im Kino, oder? Ja, so, jetzt, bitteschön, jetzt rieselt auf mich ein. Ja? Aber das ist nicht die Art, wie Gott umgeht. Ja? Wir müssen aufpassen, dass wir als Wortverkündiger nicht die modernen Medien zu stark einsetzen. Denn das lenkt uns ab vom Wort. Ja? Deshalb ist viel besser, wir haben einfach unsere Bibel vor uns, ja? und schauen da hinein. Ja? Und der Heilige Geist, der malt ein Bild von dem Herrn Jesus und von sich selbst, ja, malt er ein Bild, oder von Gott, malt er ein Bild in unserem Inneren. Das ist ein geistliches Bild und das ist gut. Da wird was geprägt. Das prägt unser Denken. Und die Welt macht es ganz anders, oder? Die fährt auf die Gefühle ab der Menschen. Und sie hat großen Erfolg. Ja? Und die modernen Medien noch mehr. Und früher waren das alles umständlicher, Druckmedien, aber heute mit dem flachen Bildschirm, das ist alles, ist offen für alles, oder? Und jeder hat zu Hause sogar einen Bildschirm stehen. Alles, also die Welt, heute braucht man sie nicht mehr raus, und die Welt hat man schon da, ja? Kann man sich nur mit einem Mausklick holen und so weiter. Also die Gefahr ist sehr, sehr groß da. Und man muss auch gerade im Umgang mit Computern, man muss schon sehr diszipliniert sein als Christ. Gott verwendet das Wort, die Welt verwendet das Bild. Und vor allem die Männer sind stärker noch durch das Bild verführbar als die Frauen. Frauen wieder auf andere Weise, Empfindungen, Berührungen und weiß ich was. Aber da klingt etwas in uns mit, oder? Und der Christ, der weise ist, der wird sich da ferne halten. Ja. Wo wir merken, dass Versuchung entsteht, wo wir zur Sünde versucht werden, dort sollen wir weglaufen, beziehungsweise gar nicht hingehen, uns fernhalten. Das heißt aber nicht, dass wir sagen, ein Christ darf nicht, oder? Wir sind nicht regelorientiert, aber wir sollen lernen, den jungen Leuten ein Verständnis mitzugeben. Das heißt nicht, ein Christ darf nicht in den Nightclub gehen, ja, und Disco und so weiter, sondern das ist, er muss verstehen, das ist gar nicht die Welt, wo er hingehört. Und das ist nicht die Welt, wo er geprägt werden soll. Wir gehen ja auch nicht an den FKK-Strand, ja. Nicht als Regel, weil wir nicht dürfen, sondern weil wir wissen, das ist überhaupt nicht unsere Welt. Ja? Das ist völlig jenseits. Nicht unser Platz. Da wird gesündigt, oder? Da gehöre ich nicht hin. Hat nichts zu tun mit Mönchstum, aber wo die Sünde so offensichtlich wird, so stark wird, dann der Abraham hat nicht Sodom evangelisiert, oder? Wieso nicht? Wieso ging er nicht Traktate verteilen in Sodom? das war so weg. Ja. Das war so verführerisch. Das war nicht sein Platz. Er hat das anders gemacht. Heißt nicht, dass wir Mönche sind, ins Kloster gehen. Wir gehen natürlich schon zu den Menschen hin, aber nicht gerade dort, wo wir selber zur Sünde verführt werden. Oder? Und es wird immer schlimmer, gewisse Sachen, da gehören wir nicht hin. Also jetzt wieder zurück. Augenlust, also Fleischeslust. Augenlust. Jemand hat gesagt, Sicht und Sucht hängt zusammen. Sicht und Sucht. Es beginnt mit der Sicht und endet in der Sucht. Ja, aber das stimmt, das deutsche Wort hängt zusammen. Sehen und Suchen, Sicht und Sucht. Und die Augen sind die Tür zur Fleischeslust. Ja, die Augen sind die Tür, wo die Fleischeslust dann angesprochen wird. Augenlust kann auch zu tun haben mit, dass man was ansieht, um etwas haben zu wollen. Fleischeslust, dass man etwas genießen möchte. Etwas haben, etwas genießen. Und dann das dritte ist hoffärtiges Leben oder stolzes, der Stolz des irdischen Lebens. Das spricht also von einer Einstellung, von einer Denkweise, eine Weltanschauung, wo das eigene Leben im Mittelpunkt steht. Ja. Das liegt hinter all dem Ganzen. Das ist der Hintergrund, oder? Aus dem entsteht die Augenlust und aus dem Augenlust die Fleischeslust. Also das ist eine Denkweise, eine Weltanschauung, in der das eigene Leben im Mittelpunkt steht. Die Welt denkt nur so. Ja? Es geht um das eigene Ich letztlich. Und viele, viele Sünden haben einfach dazu mit einem gewissen Stolz und Egoismus zu tun. Johannes deckt hier die Taktik des Feindes auf. Er will uns zeigen, dass alle Versuchungen auf uns zukommen, auf diesen drei Kanälen. Kanal, Fleisch, Augenlust, Fleischeslust, Augenlust und Hochmut, der Stolz des Lebens. Wir haben ja ein gutes Verlangen in uns, ein dreifältiges Verlangen. Wir haben das Verlangen, etwas zu genießen, wir haben das Verlangen, etwas zu haben. Und wir haben das Verlangen, etwas zu sein. Wobei das Verlangen, etwas zu sein, ist das Wichtigste, ist das Eigentliche, oder? Und damit ich etwas bin, möchte ich dann was haben und möchte ich was genießen, oder? Und das ist grundsätzlich naturgegeben, das heißt schöpfungsmäßig in uns gelegt. Und es ist auch an sich ist das Verlangen nicht schlecht. Verlangen selbst ist nicht sündig. Aber durch den Sündenfall ist unser Verlangen in die falsche Richtung gepolt. Es zieht uns in die falsche Richtung mit dem Verlangen. Und es ist pervertiert ins Extreme hinausgezogen. Das heißt, wir haben ein extremes Verlangen und wir wissen nicht, wo Ende ist. Ja? Wir wissen nicht, wo die Grenze ist. Also beides. Die Richtung ist die eine Gefahr und dann das Extreme. Das ist also ein pervertiertes Verlangen. Und der Feind verwendet genau diese drei Kanäle, um uns zur Sünde zu verführen. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man sich hierüber auch Gedanken macht, dass man sich klar im Klaren ist, aha, ich habe diese drei Triebe oder drei Verlangen und jetzt muss ich das in die Zucht Gottes stellen, ja, dass ich das genieße, was Gott will, dass ich genieße, dass ich das habe, was Gott mir schenkt und mir von Gott nehme und nicht selber nehme und dass ich das bin, was ich von Gott her bin. Wir sind wer? Wir sind was Wichtiges. Aber es ist wichtig, dass wir uns klar sind, von Gott her muss es gesteuert sein. Also, wir sollen uns Gott anvertrauen, dass er für uns entscheidet, was wir genießen und was wir haben und was wir sein sollen. Und er gibt uns schon, sehr viel sogar. Der Herr Jesus wurde auf den drei Gebieten versucht, oder? Zuerst genießen, dann haben und dann sein, oder? Genießen. Mach aus den Steinen Brot. Haben. Ja, siehst du alle Berge und Länder und Königreiche der Welt. Alles gehört dir, wenn du mich anbetest. Haben. Ja. Und das Sein. Du bist wer? Stütz dich runter von der Zinne des Tempels. Sollen die anderen sehen, was du kannst. Und so weiter. Ja. Und das war für den Herrn Jesus eine Versuchung, weil er das tun hätte können. Ja, sonst wäre es ja keine Versuchung gewesen für ihn. Und Adam und Eva wurden versucht auf diesem Gebiet. also Eva im Speziellen jetzt, sie sah, dass gut war, von dem Baum zu essen und dass er eine Lust war für die Au, also das gut zu essen, Genuss, Fleisch, oder? Fleisch ist Lust, für eine Lust für die Augen, eine Augenweide, Augenlust, und weil er klug machte, so sein wie Gott. Ja? Das ist das Dritte. Immer diese drei begegnen uns öfters in der Bibel. Und es ist wichtig, dass wir das wissen, damit wir uns besonders hüten, ja, davor. Wir wollen ja was sein, oder? Wir wollen nicht sterben. Wir wollen existieren. Ich bin wer. Und der hat mich gekränkt. Ja? Das stört uns natürlich. Ja? Aber muss ich jetzt lernen zu sehen, Gott gibt mir alles, was ich haben soll, was ich genießen soll, was ich bin. Er ist meine Existenz. Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt nichts. Ich habe keinen Mangel. Ja, weiter. Wir müssen weiter. Vers 17. Kommt die Motivation, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Welt vergeht, oder? Vers 17. Schau, dass du das durchschaust, dass du verstehst, diese Welt ist nicht die letzte aller Welten. Im Gegenteil, die vergeht. Das war ja das von Pharao, oder? Pharao hat den Israeliten gesagt, es gibt kein Außerhalb. Es gibt kein Außerhalb. Das Ägypten ist euer Land. Und dann kommt einer von außerhalb, gell? Der hat Jahwe begegnet. Und er bringt den Namen Jahwes nach Israel und sagt, Jahwe hat mich gesandt. Und dann weist er sich aus durch ein paar Wunder, ja, Schlange und so mit der Hand. Kommt von außen. Und was macht er? Was bringt er? Sagt, es gibt eine Welt da draußen für euch Israeliten. Ein herrliches, verheißenes Land. Gottes Verheißungen. Da draußen ist es. Er kommt von außen, kommt mit Wundern, bezeugt. Und dann mit dem Blut des Lammes, des geschlachteten Passahlammes, führt er dann das Volk hinaus. Er vermittelt ihnen eine Schau von dem da draußen. Und dann führt er sie heraus. Der Herr Jesus. Genau der, oder? Wir sind in dieser Welt und der Satan sagt uns, es gibt nur diese Welt. Dann kommt der Herr Jesus und er kommt mit dem Namen des Vaters und sagt, der Herr Jesus sagt, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Ich habe ihnen das Wesen des Vaters gezeigt, sagt der Herr Jesus, Johannes 17. Und ich bin jetzt gekommen, sagt er zu den Jüngern. Und jetzt gehe ich wieder. Ich bin von meinem Vater ausgegangen und bin in diese Welt gekommen und jetzt gehe ich aus dieser Welt zu meinem Vater. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und da denkt man sich ja, was heißt das? Jesus hat die Welt überwunden, der hat es gut, aber ich bin noch in der Welt und was soll ich jetzt machen? Johannes wird uns sagen, was der Sieg ist, der diese Welt überwunden hat. Der Glaube, dass es eine Welt da draußen gibt, aus der der Herr Jesus gekommen ist und in die er wieder gegangen ist. Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Glaube an den Sohn Gottes von außen und an eine Welt, die er uns vorgestellt hat und in die er uns führt, in die er uns mitnimmt. Deshalb hat er sein Blut vergossen. Also Johannes wird davon später dann noch sprechen. Aber hier sagt er mal nur, diese Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Der bleibt. Ja, Arabisch 5, die Botschaft an die kleinen Kinder. Da haben wir jetzt die Gefahr des Abfalls und die Mittel zur Bewahrung davor. Jetzt kommt diese Botschaft an diese kleinen Kinder, die gewarnt werden, nicht auf die Verführer zu hören. Vers 18 und 19, a klein a, die Gefahr des Abfalls. Kleine Kinder, es ist die letzte Stunde. Eigentlich, es ist letzte Stunde, ohne Artikel. Das kann man im Deutschen gar nicht so stehen lassen. Ist fast undeutsch, oder? Es ist letzte Stunde. Aber es ist genau das, was Johannes sagt. Wir leben in der letzten Stunde Zeit. Die Zeit, in der wir leben, ist letzte Stunde Zeit. Ja? Das meint er. Es ist, wir würden sagen, es ist 5:12, oder? Ja, 5:12, oder? Demgemäß, wie ihr gehört habt, dass der Antichristus kommt, so sind jetzt viele Antichristusse geworden. Daran merken wir, dass es letzte Stunde ist. Also die Christen haben ja gehört schon durch die Unterweisung, dass der Antichristus kommt. Eines Tages kommt der Antichristus, das wird eine Person sein. Und die gegen Christus ist, Anti heißt gegen Christus ist, eines Tages in der Zukunft wird diese Person kommen. Aber jetzt, sagt er, so sind jetzt, so wie ihr das gehört habt, dass er kommen wird, der Antichrist in Person eines Tages, so sind jetzt schon viele Antichristusse geworden, also entstanden, hervorgegangen, aufgetreten, heißt es. Daran merken wir, dass es letzte Stunde ist. Jetzt gibt es also viele Antichristusse. Später erfahren wir, dass das diese Menschen sind, die den Geist des Antichristus haben. Denn der Antichristus persönlich, der kommt ja erst. Aber der Geist des Antichristus, der ist schon da. Ja. Der Geist, in dem der Antichristus eines Tages auftreten wird, dieser Geist ist jetzt schon am Werk. Paulus spricht auch davon. Die Bosheit, das Geheimnis der Bosheit ist schon am Wirken, nur ist jetzt schon am Werk. Der Geist ist schon da, der Antichristusgeist. Also die vielen Antichristen sind ein Zeichen der Zeit, die hier aufgestanden, Antichristusse sind ein Zeichen der Zeit, die aufgestanden sind. Ich scheue mich, das Wort Antichrist sagen, denn es ist nicht ein Antichrist, es ist ein Antichristus. Schon ein Unterschied, oder? Ich bin ein Christ, oder? Und ein Antichrist ist einer, der gegen einen Christen ist. Aber der Antichrist ist nicht nur gegen die Christen. Der Antichristus ist gegen den Christus. Deshalb ist er nicht ein Antichrist, sondern er ist ein Antichristus. Und das griechische Wort sagt nicht Antichrist. Das griechische Wort sagt Antichristus. Schon ein Unterschied. Deshalb scheue ich mich, dieses Wort Antichrist zu verwenden. Also er ist ein Antichristus. Im Englischen geht's. Ein Antichrist. Denn Christus heißt ja Christ. Ja, da ist es klar. Aber im Deutschen geht das nicht. Also die vielen Antichristusse sind christusfeindlich und christenfeindlich. Von uns gingen sie aus, sie waren jedoch nicht von uns. Denn wären sie von uns gewesen, also von den Aposteln, von den Gläubigen, wären sie von uns gewesen, wären sie gewiss bei uns geblieben. Es geschah jedoch, damit offenbar gemacht würde, dass sie nicht alle von uns sind. Also sie sind nicht von den Gläubigen, sie sind nicht von den Aposteln, sie sind nicht von da ausgegangen, sie sind Wölfe, die die Herde zerstreuen. Sie sind Christ gegen die Christen, sie sind nicht geblieben bei ihnen, sie sind nicht in der Gemeinschaft geblieben, das hat ihnen nichts gegeben, das ist nicht ihr Wesen und ihr Lebenselement. Und das hat dann eine Trennung gebracht, eine gute Trennung. Entweder sind sie abgefallen oder sind sie nie Christen gewesen. Jedenfalls hat das eine Trennung mit sich gebracht. Eine gute Trennung. Abgefallene sollen sich trennen, sollen weggehen. Und jetzt gibt der Apostel in Vers 20 bis 27 gibt er ihnen Hilfen, wie sie bewahrt werden können, diese Kindlein, diese kleinen Kinder. Ja. Einige Hilfen zur Bewahrung. Die habe ich hier aufgeführt. Also Vers 20 ist die erste Hilfe. Und ihr habt eine Salbung von dem Heiligen und ihr wisst alles. Also ihr Seid gesalbt worden, heißt das. Wann sind die Christen gesalbt worden? In anderen Stellen der Bibel erfahren wir 2. Korinther 1, dass wenn man zum Glauben kommt, wird man gesalbt mit dem Heiligen Geist. Das ist ein Bildwort natürlich. Das ist ein Ausdruck, der aus dem Alten Testament übernommen wurde. Die Salbung, das heißt das Vermitteln von dem Geist. Der Geist ist eine Kraft, er ist auch eine Person, aber er ist auch ein Geist der Kraft und er vermittelt den Gläubigen Kraft. Ja, wir werden gesalbt mit dem Geist, dem Heiligen Geist. Die Stelle, 2. Korinther 1, ich glaube, es ist Vers 21. Der, der uns zusammen mit euch in Christus hinein festigt und uns salbte, ist Gott, der uns auch versiegelte und das Ahngeld des Geistes in unseren Herzen gab. Also, der, der uns zusammen mit euch in Christus hinein festigt und uns salbte, das ist Gott. Gott hat uns gesalbt und hat uns gefestigt in Jesus Christus hinein. Also die Salbung bedeutet Kraftausrüstung, Ausrüstung mit Kraft. Christen sind mit Kraft ausgerüstet. Kennt jemand von euch Oswald Smith, ist das Buch Ausrüstung mit Kraft? Kennt das jemand? Nicht? Braucht ihr nicht lesen.